Forum. Die Debatte im Inforadio. Gastgeber Harald Asel.
Wie teuer ist uns die Kultur? Dieser Titel wird manchen bekannt vorkommen. Wir, die Berliner Wirtschaftsgespräche und das Forum im Inforadio, vor 3,5 Monaten schon einmal mit diesem Titel diskutiert. Damals waren es Akteure aus der Berliner Landespolitik, der Kunstproduktion und der Wirtschaft. Heute soll das Gespräch fortgesetzt werden. Damals haben wir uns vor allem mit der Frage der öffentlichen Förderung von Kultur befasst. Heute geht es um den Einsatz privater Gelder. Vieles davon läuft für gewöhnlich unter dem Begriff Kultursponsoring. Aber wir fragen auch nach der gegenseitigen Durchdringung von staatlicher Förderung, vom Engagement der Unternehmen und von dem, was Stiftungen leisten. Herzlich willkommen aus der Zentral- und Landesbibliothek Breitestraße in Berlin. Bevor wir in dieser Runde, die ich gleich vorstelle, darüber diskutieren, darf ich Stefan Frucht bitten, uns einen Überblick mit Beispielen zu geben. Stefan Frucht ist der Geschäftsführer des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI und außerdem selbst ausübender Musiker, kennt also auf beiden Beinen die Situation, über die wir heute reden.
Ja, lieber Herr Asel, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Maßstab, mit dem heutzutage die Qualität von Kulturförderung bemessen wird, hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gewandelt. Das Thema Geld rangiert in dieser Debatte ganz weit oben. Wir alle, auch ich, brüsten uns in Sonntagsreden ja immer gern mit der Feststellung, dass Kunst und Kultur, völlig losgelöst mal vom Kommerz, einen Eigenwert besitzt. Bei der Fortsetzung der Diskussion am nächsten Tag geht es dann aber fast immer wieder um das eine, nämlich ums Geld. Da werden Einzelpläne, Haushaltstitel und Kostenstellen hin und her geschoben, oft ohne das eigentliche künstlerische Produkt dahinter zu kennen. Zu stören mag das im Grunde niemanden, nicht einmal die Politiker selbst. Entscheidend ist offenbar, dass die Summe stimmt. Insofern ist uns die Kultur teuer, aber ist sie uns eigentlich auch lieb? Der amtierende Kulturstaatsminister zum Beispiel kommt sehr gut ohne eine Antwort auf diese Frage aus. Er hat sich seinen Zuspruch gut organisiert, will ich mal sagen. Denn es heißt ja bei ihm immer, er ist ein Kenner der Partei, der kann Geld besorgen. Naja, und der Berliner Senat? Wir befinden uns hier, Herr Asel hat es eben gesagt, in der Zentral- und Landesbibliothek von Berlin. Für den einen oder anderen, will ich mal unterstellen, mag es hier um Bücher gehen. Für die Haushälter ist diese Bibliothek erstmal schlicht und einfach das Kapitel 310 im Senatsplan mit dem Haushaltstitel 68868. Lange Zeit hat sich das Land Berlin offenbar lieber mit einem agenturgelifteten Facebook-Auftritt geschmückt, als mit dem Hinweis, eine Landesbibliothek, ein Landesarchiv und ein Literaturhaus zu unterhalten. Im Grunde genommen ist das unverständlich, denn die deutschen Bibliotheken zählen an jedem Werktag über 600.000 Besuche, also mehr als Samstag in die Stadien der Fußball-Bundesliga gehen. Naja, aber immerhin, die Bibliothek, in der wir hier sind heute, wird renoviert und zieht dann auch demnächst um auf das Gelände am Flughafen Tempelhof. Zudem bekommt sie ein bisschen mehr Geld. Im Jahr 2010 nämlich rund 21,5 Millionen Euro, also knapp 1 Million Euro mehr. So weit, so gut. Nach Logik der Fans vom Kulturstaatsminister Neumann ist das sehr gute Kulturpolitik. Das Geld ist nämlich besorgt. Rein zufällig erscheint in diesem Zusammenhang übrigens der Hinweis, meine Damen und Herren, dass im Herbst in Berlin gewählt wird. Heute möchte der Veranstalter einen Fokus auf die nichtstaatliche, also die private Kulturförderung legen. Wenn wir über private oder unternehmerische Kulturförderung reden, hört man schnell den Allzweckbegriff Sponsoring. Tatsächlich geht es aber um sehr viel mehr. Grundsätzlich gibt es nämlich drei Hauptwege des nichtstaatlichen Kulturengagements. Da gibt es einmal das Stiften, also die Errichtung einer Stiftung bürgerlichen Rechts. Dann Spenden natürlich, in der Regel Geldspenden, aber auch Zeit- und Sachspenden oder auch aber Mitgliedsbeiträge für Fördervereine. Und als drittes das, was ich eben schon gesagt hatte, Sponsoring, also Geld gegen Leistung. Beim Stiften und Spenden bewegen wir uns in der Regel im gemeinnützigen Sektor. Das heißt, es wird keine besondere Gegenleistung für das eigene Engagement erwartet. Beim Sponsoring, über das wir heute auch noch sprechen wollen, ist es etwas ganz anderes. Hier geht es ganz klar um ein Geschäft. Der Sponsor erhält für seinen finanziellen Einsatz in der Regel eine richtige Gegenleistung, zum Beispiel gezielte Werbemaßnahmen, Kartenkontingente oder sonstige Vergünstigungen. Im Gegensatz zur Spende, und das will gesagt sein, ist das Sponsoring nicht steuerlich abzugsfähig. Sponsern kann man aber dafür fast alles, wenn es dem eigenen Geschäftszweck dient. Gelegentlich wird ja mal kritisiert, dass die Wirtschaft so wenig sponsert. Dabei wird aber, zumindest hier in Deutschland, stets vergessen, dass wir hierzulande eine doch sehr hohe Staatsquote haben, die politisch auch gewünscht ist. Und völlig vergessen werden dann fast immer die 1000 Stiftungen bürgerlichen Rechts, die jährlich neu entstehen, und die 600 Millionen Euro, die die Unternehmen jährlich für Kulturförderung ausgeben. Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft hat 2009 in einer eigenen Studie ein paar Zahlen dazu ermittelt. 61% der befragten Unternehmen haben ihre Kulturausgaben in den vorausgegangenen 5 Jahren erhöht. Die Länder und Kommunen, die zu 90%, wie Sie wissen, die Kulturförderung hierzulande verantworten, haben bis auf wenige Ausgaben massiv gekürzt. Allein der Bund mit seinen gerade mal 10% konnte sein Kulturbudget ausbauen. Warum erwähne ich das? Aus meiner Sicht ist gute Wirtschaftspolitik gute Kulturpolitik. Denn nur wenn es gesunde Unternehmen gibt, können Spenden, Sponsorings, Stiftungen und Public-Private Partnerships entstehen und Realität werden. Nach diesen eher strukturellen Fragen würde ich abschließend aber gern noch ein paar inhaltliche Gründe für unternehmerisches Kulturengagement benennen. Aus meiner Sicht entstehen durch Kunst- und Kulturengagement bei Wirtschaft und Gesellschaft 3 Formen der Erkenntnis. Und zwar eine Art persönliche Erkenntnis, so will ich das mal nennen, dann eine systemische Erkenntnis und eine operative Erkenntnis. Die persönliche Erkenntnis stellt sich jedem sofort dar, meiner Meinung nach, der sich einmal selbst künstlerisch betätigt hat oder dies zumindest versucht hat. Der 2. Punkt, die systemische Erkenntnis. Ich meine damit, dass Unternehmen aus den Abläufen in Kulturbetrieben auch organisatorisch extrem viel lernen können. Es gibt ja das weit verbreitete Vorurteil, die Wirtschaft arbeitet wirtschaftlich und die Kultur arbeitet chaotisch. Aber um dieses Vorurteil zu widerlegen, muss ich nicht einmal die Beispiele LKW, Maut und Toll Collect bemühen. Nehmen Sie ganz einfach mal ein Beispiel aus der Flugzeugindustrie. Der Dreamliner von Boeing beispielsweise wird mit einer Verspätung von 3 Jahren ausgeliefert. Bei einem Opernhaus dagegen, da muss jeden Tag dafür gesorgt werden, dass um Punkt 20 Uhr der Vorhang nach oben geht. Und erfahrene Operndisponenten schaffen es dabei sogar, erkrankte Sänger noch nach Beginn der Vorstellung zu ersetzen. Ja, und der letzte Punkt, das letzte Erkenntnisfeld, das ich erwähnen möchte, ergibt sich aus einem partnerschaftlichen Miteinander von Kultur und Wirtschaft. Ich habe das operative Erkenntnis genannt. Wir diskutieren ja sicher gleich darüber, was die Wirtschaft für die Kultur leisten kann und was nicht. Eins kann sie aber ganz sicher leisten, nämlich einen Wissenstransfer. Nehmen Sie zum Beispiel das Projekt Abenteuer Kultur der Drogeriekette DM. Dort nutzt das Unternehmen Kunst und Musik zur Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter. Oder nehmen Sie auch die vielen Corporate Volunteering-Projekte, bei denen Mitarbeiter ihre Fähigkeiten mit den Erfahrungen von Kulturinstitutionen austauschen. Kunst und Kultur sind nicht nur dem Staat lieb und teuer, es sind vor allem die Menschen, die den Einsatz für Kultur bringen. Geld ist auch wichtig, bei Weitem aber nicht alles.
Schönen Dank, Stefan Frucht. Und vor der ersten Nachrichtenunterbrechung haben wir die Gelegenheit, jetzt das Podium vorzustellen, wer hier noch sitzt und mit mir diskutiert. Dorothee von Posadowski ist bei uns. Seit fast einem Jahrzehnt leiten Sie jetzt den Bereich Kulturkommunikation, Kultursponsoring der E.ON AG in Düsseldorf. Wir werden gleich über das Komma sprechen. Madeleine Ritter ist bei uns. 5 Jahre lang war sie die Leiterin von Tanzplan Deutschland, ein Projekt der Kulturstiftung der Länder. Ja, ich wusste doch genau, dass ich das Kulturstiftung des Bundes. Das ist ganz gefährlich, wenn man die beiden miteinander verwechselt. Die sollten mal fusioniert werden. Das hat nicht geklappt. Und schließlich Thomas Köhler, seit Herbst der neue Leiter der Berlinischen Galerie hier in der alten Jakobstraße. Ja, Sie haben eben von Stefan Frucht sozusagen den Ball hingeworfen bekommen. Geld ist wichtig, aber Geld ist nicht alles. Dorothee von Posadowski, er hat eben gesagt, es gibt möglicherweise zwischen den Menschen, die wirtschaften, und den Menschen, die künstlerisch tätig sind, doch mehr Verbindungen, als dass das zwei verschiedene Kulturen sind. Wie erfahren Sie das in Ihrem Alltag?
Ich glaube schon, dass es viele Vorurteile gibt. Ganz generell der Wirtschaft gegenüber, auch den Menschen, die in der Wirtschaft arbeiten, jetzt seitens der Kultur und andersrum auch. Und trotzdem, glaube ich, sind da viel mehr Ähnlichkeiten, als beiden Seiten bewusst ist. Und ich stelle fest, dass wenn man doch eine Nähe herstellt oder sie sich im Laufe der Zeit entwickelt über gemeinsame Erfahrung, dass dann da plötzlich, dass sie beide feststellen, dass es alles Menschen sind und letzten Endes die Probleme und viele Dinge, die die Menschen beschäftigen, doch ähnlich sind. Egal, ob man jetzt in der Wirtschaft oder in der Kultur arbeitet. Ich glaube, es hat irgendwann mal ein Wirtschaftsmann gesagt, wer das Geld hat, kontrolliert oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht, von wem dieser Satz stammt, aber der wird ganz gerne zitiert. Und das ist natürlich ein Vorurteil. Sobald ein Unternehmen sich engagiert, wollen sie auch mitreden und wollen sie auch bestimmen und dann geht es nach ihrer Nase. Das ist nicht das, was ich in meinen Jahren Erfahrung, Kultur, Kommunikation, Kultursponsoring erlebt habe. Ich finde das auch sehr schade und es ist eigentlich sehr schade, dass die Unternehmen, die wiederum bereit sind zu kooperieren, sich zu engagieren, immer wieder mit diesem Vorurteil zu kämpfen haben und sich fast noch bewusster zurückhalten, damit ja keiner sagt, aha, und jetzt mischen sie sich noch ein. Seht ihr, das haben wir doch schon immer befürchtet.
Ja, kultivieren das die Künstler Thomas Köhler oder ist das nur eine Frage, vielleicht auch mit dem eigenen Marktwert zu hantieren?
Also erstmal ist es für die meisten Kulturinstitutionen natürlich eine Notwendigkeit, sich der Wirtschaft zuzuwenden und auch mit denen in einen Dialog zu treten. Denn ich sehe Sponsoring eben auch als Chance eben für beide Seiten, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern für mich ist es einfach ein Kommunikationsanlass. Und ich stelle eigentlich immer wieder fest, dass es schon so einen Reibungsverlust gibt auf beiden Seiten. Man versteht sich nicht wirklich, die Erwartungen sind ganz unterschiedlich und daraus erwachsen oft eben auch Konflikte, die teilweise bis zu banalen Logo-Größendiskussionen führen. Das heißt, bei den Institutionen muss ein Strukturwandel einsetzen, denn viele haben ja überhaupt gar keine Kommunikationsabteilung. Auch die Berlinische Galerie hatte bis vor anderthalb Jahren noch keine Stelle für Kommunikation und Marketing. Da würde ich mich auch fragen, wenn ich denen mein Geld gebe und meine Unterstützung eines Ausstellungsprojektes als kommunikativen Anlass betrachte, wie betreuen die das denn dann überhaupt? Ja? Und auf der anderen Seite natürlich fühlt sich eine Kulturinstitution sehr schnell bedrängt, wenn eben es auch nur den Anschein hat, dass der Geldgeber, der Sponsor auch nur den Hauch eines Einflusses auszuüben wagt. Ja? Und wie gesagt, ich sehe es eher als einen gemeinsamen kommunikativen Prozess, wie man eben das Bestmögliche für ein, in meinem Fall eben Ausstellungsprojekt, herausholen kann.
Gemeinsamer kommunikativer Prozess. Bei Tanzplan Deutschland war das ja sozusagen der Kern überhaupt dieses Projektes. Also es ist nicht, dass man sagt, hier, wir sind eine Institution, die Fördergelder verteilt oder wir sind diejenigen, die um Fördergelder bettelt, sondern es ging ja gerade darum, diese Dialoge zwischen der Zivilgesellschaft, den politisch Verantwortlichen, den Unternehmen, den Künstlern überhaupt mit zu organisieren und Dinge anzustoßen.
Das ist richtig und wir haben damit auch etwas Neues ausprobiert. Und da muss ich an dieser Stelle wirklich auch der Kulturstiftung des Bundes danken. Sie ist eine Stiftung, aber die Mittel kommen direkt vom Bund. Aber sie agiert nicht wie ein öffentlicher Förderer, obwohl es öffentliche Mittel sind. Und das Konzept, was ich für die Kulturstiftung entwickelt hatte, war eigentlich ein dialogisches Prinzip. Wir haben mit einem Anreizsystem gearbeitet und der Anreiz war, in eine Stadt zu gehen, dort alle Kulturverantwortlichen, also für den Tanz verantwortlich, den Leiter einer Kompanie, des Theaters, aber auch ein unabhängiger Choreograf und die lokale Kulturpolitik, die Kulturverwaltung und die Landespolitik an eine Runde einzuladen. Das waren hier in Berlin, waren das 50 Menschen. Und zu sagen, wir sind bereit, in Ihrer Stadt 1,5 Millionen oder 1,2 waren es, für 5 Jahre zu investieren. Insgesamt hatten wir 12,5 Millionen Euro für 5 Jahre. Die Bedingungen waren: Arbeiten Sie zusammen, entwickeln Sie eine Idee, wie man wirklich für den Tanz in Ihrer Stadt etwas verändern kann. Und die Politik musste die gleiche Summe dazu geben. Wir haben 1 Jahr an den Ideen gearbeitet und wir hatten am Ende 9 Städte, die für 5 Jahre ihre Ideen realisiert haben und sehr erfolgreich waren.
Darüber sprechen wir gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr aus der Inforadio-Redaktion. Wie teuer ist uns die Kultur aus der Zentral- und Landesbibliothek aus dem Berlinsaal? Breite Straße. Auf der einen Seite ist die Brache des Schlosses, dann kommt die Hochschule für Musik Hans Eisler und auf der anderen Seite sitzt der BDI und wir sind da genau dazwischen. Das passt zu unserem Thema. Eben hat Dorothee von Posadowski gesagt, ja, es gibt einfach eine Menge Vorurteile, die auch zum Teil gepflegt werden. Wie sieht das denn im Alltag konkret aus? Also wer tritt da erstmal auf wen zu? Ist es sozusagen in der Regel so, dass Sie etwas entwickeln und sagen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen? Oder kommen Künstler und klopfen an?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das ist nicht nur so die oder Antwort nur so. Die Antwort
habe ich erwartet.
Ja, also erst einmal muss man sich vorstellen, in einem Konzern, und da bin ich mir sicher, ist es bei einem Daimler Chrysler nicht anders als bei der Deutschen Bank oder bei anderen Firmen dieser Größenordnung. Ich weiß nicht, wie viele es insgesamt sind, da müsste man mal fragen, aber ich würde sagen, Hunderte bis Tausende insgesamt. Ich sage jetzt, wir nehmen eine E.ON-Konzernzentrale mit Tochterunternehmen und den ganzen Unternehmen darunter, die für Kultur, Bildung, Wissenschaft, Sport, Förderung tagtäglich Anfragen bekommen. Hunderte, Hunderte. Also alleine bei mir im Kulturbereich sind es unzählige. Und seitdem es E-Mail gibt, natürlich noch viel mehr, weil man das ja schnell mal gemacht hat. Insofern, das spiegelt schon so eine Gesamtsituation auch wieder, wie viel Bedarf da ist, wie viele Projekte. Es sind ja nicht nur Institutionen, es sind Künstler selber, es sind Vereine, verschiedene Personen. Wie es dann zu den Engagements kommt, das ist ganz unterschiedlich manchmal. Die meisten sind schon seit vielen Jahren dabei. Wir sind sehr langfristig, mittel- bis langfristige Planung. Manchmal kommt es direkt über den Vorstand. Häufig sind es Sachen, die ich entwickle. Häufig kommt ein Galerist oder ein Künstler auf mich zu und dann entwickeln wir gemeinsam etwas. Es ist ganz unterschiedlich.
Ist das eigentlich ein gutes Zeichen oder ist das ein Krisenzeichen, dass so viele Anfragen kommen? Also haben wir einfach eine so lebendige Kulturlandschaft, wo so viel da ist? Oder ist das auch ein Zeichen dafür, Stefan Frucht, dass es an anderen Stellen, Sie haben es ja kurz angedeutet, im Bereich der staatlichen Förderung etwas weniger geworden ist?
Also ich kann ganz klar sagen, wenn viele Anfragen sind, dann finde ich das eher beruhigend. Weil wenn ein Land keine Ideen mehr hat, dann können wir eigentlich den Laden auch zumachen. Nun sagt das nichts über die Qualität der Projekte aus. Das ist das steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich vom Herangehen, Wirtschaft, Kultur, die Zusammenarbeit, wie das funktionieren kann. Eigentlich ist der Unterschied gar nicht so sehr groß, wenn man das mal mit einem Opernhaus vergleicht. Natürlich möchte ein Regisseur auch mitgenommen werden, wenn ein künstlerischer Leiter, ein GMD sagt, ich stelle mir das so vor, lasst uns das doch mal so machen. Und der Bühnenbildner möchte auch mitgenommen werden und viele andere auch. Das heißt, es muss eine Entscheidung wachsen. Und genauso ist es eigentlich auch, wenn man eine Idee hat und möchte die mit einem Unternehmen zusammen durchsetzen. Da möchte natürlich nicht ein Unternehmen eine E-Mail bekommen. Ich habe hier ein Projekt, überweisen Sie auf Nummernkonto so und so 500.000 Euro. Sondern man möchte sich zusammensetzen und überlegen, passt das eigentlich zu unserem Hause und was können wir damit sagen? Und wo ist eigentlich die Gemeinsamkeit dieser Schnittstelle? Und insofern, die Idee ist die Grundvoraussetzung, aber aus der Idee ist noch lange kein Projekt geboren.
Wie ist das mit dem sich zusammensetzen? Thomas Köhler, Sie haben ja schon kurz angedeutet, es gibt ja durchaus auch dann die Frage, wer entscheidet was, wie mit? Wie müssen wir uns das in der Praxis vorstellen? Sie haben an ganz unterschiedlichen Orten gearbeitet, auch mit unterschiedlichen Zusammenhängen. Also in Wolfsburg, wo ganz klar andere Gelder daherkommen. Sie waren auch schon mal in New York. Sie sind jetzt hier in Berlin, in dem armen Berlin, in der Berlinischen Galerie. Also erklären Sie das mal.
Tatsächlich ist die Berlinische Galerie ein Haus, ich würde es nicht als arm bezeichnen, es ist ein Haus mit einer auskömmlichen Finanzierung, allerdings zwei der zentralen Aufgaben, die ein Museum erfüllen muss, nämlich Ausstellungen organisieren und auch sammeln, können wir tatsächlich nicht bewerkstelligen, weil sowohl der Ausstellungs- als auch der Sammlungsetat gleich null sind.
Also das heißt, Infrastruktur 4,1 Millionen Euro.
Das ist mehr inzwischen noch, ja. Aber dafür geben wir zum Beispiel aus, und das meine ich eben mit den strukturellen Mängeln eingangs, wir haben 82 Angestellte und 3,2 Millionen gebe ich pro Jahr allein für Personalkosten aus. Das ist also auch ein strukturelles Missverhältnis, was es da einfach gibt, ja, in den Häusern. Das hat in Berlin ganz besondere Gründe, das hat in anderen Häusern Deutschlands auch ganz besondere Gründe. Mhm. Also im Prinzip plädiere ich eigentlich immer dafür, für eine Dynamisierung auch der Apparate. Und nur dadurch kann dann überhaupt was gemacht werden. Ja, das bringt mich auch teilweise zur Verzweiflung. Ansonsten dauert die Anbahnung mit Unternehmen unglaublich lange. Also wenn ich das mal runterrechne, zumal die Beträge hier in Berlin bei Berliner Unternehmen natürlich auch ausgesprochen, ja, soll man sagen, also das ist in Ordnung, aber das ist jetzt nicht, was man sich vielleicht unter üppigen Sponsoring-Beiträgen vorstellt. Und das wird aber tatsächlich gemeinsam entwickelt, denn Kultur können die Kulturinstitutionen nun mal besser als die Unternehmen. Das ist so. Es gibt viele Beispiele, die wirklich sehr schlecht sind, wenn Unternehmen das von sich aus entwickeln wollen. Das heißt, in dem Fall, die beiden Partner, die wir dauerhaft am Haus haben, GASAG und Vattenfall, Entschuldigung, Dorothy, zwei Energieanbieter, sorry.
Ist schon hart, ja.
Ja, aber die haben damit übrigens kein Problem. Die haben ihre Sachen mit uns gemeinsam entwickelt. Ja, also nur als schönes Beispiel, Vattenfall hatte einen Kunstpreis. Der hieß Vattenfall Kunstpreis Energie und er wurde in Cottbus verliehen. Tja, da muss man sich über limitierte Reichbarkeit vielleicht nicht große Gedanken machen. Und in der Tat haben sie uns gefragt und das war richtig, dass sie das getan haben. Sie haben den Preis, tut mir leid um Cottbus, sie haben den Preis, was aus unternehmerischer, kommunikativer Sicht natürlich richtig war, nach Berlin verlegt, umgewandelt und inhaltlich nach unseren Vorgaben umstrukturiert. Kann ich nur sagen, super.
Ich glaube, es ist auch nicht so sehr, also aus meiner Erfahrung, eine Frage der Einflussnahme, sondern das für mich eine gute Kulturförderung und das eigentlich egal, ob sie jetzt öffentlich oder von einer Stiftung kommt, eine gestaltende Kulturförderung ist. Das heißt, es muss ein sehr klares Ziel da sein von demjenigen, der fördert. Was möchte der denn eigentlich? Das ist eher das Problem, dass man Fördertöpfe hat, bei denen einfach Anträge gestellt werden und wenn die alle sind, schreien alle, die müssen aufgefüllt werden oder vergrößert werden und alle wollen in eine institutionelle feste Förderung, so in den Hafen. Das hatten wir beim letzten Mal in der Sendung, in den Hafen der sicheren Förderung. Aber so funktioniert es ja, gerade wenn es enger wird, nicht. Also gilt es darum, zu meiner Erfahrung, wie kann man die vorhandenen Strukturen nutzen? Und da muss wohl, ist ein großer Kommunikationsbedarf, wirklich miteinander, also von Seiten der Förderer lokal, aber auch eine Kommunikation von der lokalen Ebene, die wir haben, vor Ort mit der Landes- und der Bundesebene und auch im Zusammenspiel mit anderen privaten Fördern, Stiftungen. Also wir haben über unsere Projekte auch neue Fördermodelle für kleinere Stiftungen entwickelt mit der Erfahrung, die wir hatten, weil wir das Problem haben, wenn man sehr an das ganze System rangeht, dann geht es nicht darum, einen begnadeten jungen Künstler auf den Weg zu bringen oder einen ganz erfolgreichen Künstler zu belohnen über einen Preis oder ein Riesenevent zu machen, sondern wirklich mit dem gesamten System, also was man dem Berufsfeld, den Institutionen, allem, was dazu gehört, zu arbeiten. Das ist nicht so attraktiv eigentlich für Stiftungen oder für private Förderer. Und wie können sich Förderer zusammentun und trotzdem so eine Grundlagenkultur auch mit zu unterstützen? Weil langfristig braucht es die Grundlagen.
Förderer zusammentun. Stefan Frucht hat ja schon gesagt, es gibt das Sponsoring, es gibt andere Formen. Also es gibt ja viele Privatpersonen, Unternehmen, die in Fördervereinen sind, die da sehr, sehr stark und sehr aktiv sind und sehr viel, also zum Beispiel auch für den Anschaffungsetat eines Hauses tun. Stefan Frucht, in dem Kulturkreis des BDI sind vielleicht 400 Unternehmen. Das sind große, das sind kleine, das sind ganz unterschiedliche. Wenn wir eben gehört haben, man muss da auch gucken, wie man passgenau die Menschen zueinander bringt. Ist das etwas, wo wir jetzt sozusagen ein neues Arbeitsfeld für Dienstleister entwickeln müssen? Oder gucken wir da alle im Internet nach? Oder gibt es diese Form der Zwischenhandelnden bereits?
Also ich glaube, die Kulturinstitutionen sind heute so kreativ, dass sie sich selber darum kümmern, wie sie an zusätzlichen Mittel kommen, gerade wenn sie über keine Ausstellungsetats und dergleichen verfügen. Ich habe auch den Eindruck, als wären die Mittel da immer interessanter, also man überlegt sich wirklich was. Und heute, wenn Sie mal schauen, die meisten Kulturinstitutionen verfügen heute über einen Förderverein, also fast alle eigentlich. Und wir haben das mal untersucht, wir haben festgestellt, dass im Durchschnitt die Fördervereine schon bis zu 14% zu den Etats der Kulturinstitutionen beitragen. Ich finde das eine ganz erhebliche Zahl. Das heißt, dass der Anteil des bürgerschaftlichen Engagements hier sicherlich auch steigen wird. Ich glaube, Dienstleister braucht man nicht, weil die Unternehmen sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Gerade die großen Unternehmen wie die E.ON oder auch andere, die beschäftigen heute Theaterwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Kunsthistoriker. Die sind in der Tat sehr, sehr professionell und können auf Augenhöhe mit den Institutionen über diese Themen sprechen. Beim Mittelstand sieht das schon ein bisschen anders aus. Da entscheidet der Chef häufig noch selber. Das geht manchmal ein bisschen hemdsärmlicher. Die Entscheidungsprozesse laufen dort schneller. Aber auch manchmal, sagen wir mal so, dass man sie vielleicht nach einem Jahr vielleicht nochmal hinterfragen sollte. Die Strukturen werden aber aus meiner Sicht immer professioneller. Auf diese Weise kann ich eigentlich nur die Antwort geben, nein, es braucht keine Dienstleister, obwohl es auch Agenturen gibt, die solche Dinge überlegen. Es muss nur eins passieren, die Vorbehalte müssen abgebaut werden zwischen Kulturinstitutionen und Unternehmen. Und ich habe auch den ganz starken Eindruck, dass, wenn man es mal mit den 60er, 70er Jahren vergleicht, dass die heute auch überhaupt nicht mehr so stark sind, wie sie es mal gewesen sind.
Ich habe es gesagt, fast ein Jahrzehnt in diesem Metier an diesem Punkt. Dorothee von Posadowski, was hat sich in diesen 10 Jahren verändert? Also zum Beispiel im direkten Umgang zwischen den Künsten und den Unternehmen.
Also ich muss in einem Punkt, auch wenn ich sonst immer einer Meinung bin mit Herrn Köhler, in einer Sache widersprechen. Es ist richtig, es haben nicht alle Einrichtungen Kommunikationsabteilung. Viele Museen genießen das inzwischen. Die haben Leute, die das wirklich, die wissen, wie man Sponsoring-Verträge macht, die wissen, welche Leistungen und Gegenleistungen es gibt und so weiter. Das will aber aus meiner Sicht nicht unbedingt gleich zur Folge haben, dass das auch diejenigen sind, die die größte Kooperationsbereitschaft haben. Ich erlebe oft, dass gerade die, die unbekannt sind oder One-Man-Shows oder kleine Initiativen, die wirklich so um das Geld ringen und es unbedingt brauchen, die eigentlich die größte Kooperationsbereitschaft haben. Was interessant ist. Und was ich auch erlebe, ist in den letzten Jahren verstärkt, ist, dass Künstler selber sich verstärkt an Unternehmen richten. Die Künstler selber. Also früher würde ich vom Gefühl her sagen, war es doch mehr die institutionelle Seite. Also sowohl Häuser, Museen, Opernhäuser, Theater, wie auch Festivals und so weiter. Und heute kommen unglaublich viele Künstler von alleine auf einen zu und sagen, keine Ahnung, sie machen die und die Werke und dabei würden sie an Energie und so weiter. Also sie begründen das schon, warum sie sich an einen wenden. Es nimmt zu.
Und was sind da Ihre Kriterien, um zu sagen, ja, wir gehen drauf ein? Ist es dann zum Beispiel zu sagen, wir sind ein großes Energieunternehmen, da gibt es etwas, was thematisch die Brücke schlägt oder spielt das erstmal keine Rolle?
Bedingt. Also erstmal ist die Wirtschaftskrise und ja auch bei den Unternehmen seit einiger Zeit ja angekommen. Und nicht nur gab es in der Politik Kürzungen, sondern natürlich auch bei den Unternehmen. Das darf man nicht vergessen. Es ist auch wichtig, gerade wenn man in einem solchen Bereich, in einem Konzern arbeitet, kann man sich vorstellen, dass es auch viele Leute gibt, die sagen, naja, wenn gespart wird irgendwo, dann da, ist klar. Also muss man ja auch sehr vorsichtig sein. Und ich bin da eher der Meinung, dass man sagt, lieber in so einer Zeit nicht laut aufschreien, sondern auch kreativ werden. Man kann auch mit weniger Geld gute Dinge machen, davon bin ich überzeugt. Manchmal macht die Not auch kreativ. Und ich habe jetzt viele Sachen gemacht, die gar kein Geld kosten. Galerienführung für Mitarbeiter. Kommen unheimlich gut an. Wir entdecken die Stadt von der ganz anderen Seite, besuchen die Galerien. Die Mitarbeiter sind total engagiert und motiviert, auch selber Kunst zu kaufen. Und für relativ wenig Geld eine tolle Ausstellung gemacht mit Studenten der Kunstakademie Düsseldorf und Kunstakademie München in den Räumen von E.ON. Auch eine Verkaufsausstellung. Hat wirklich nicht teuer und war ein Riesenerfolg. Also das motiviert einen auch, gerade in Zeiten, wo dann die Budgets gekürzt werden, zu sagen, so, man überlegt sich auch Neues und gerade da die Mitarbeiter verstärkt mit Kunst zusammenzubringen.
Darf ich noch eine Ergänzung machen dazu? Weil ich möchte eigentlich ungern, dass der Eindruck entsteht, als würde das Kulturengagement von Unternehmen immer mit dem Geschäftszweck im Einklang gebracht werden. Genau das ist nämlich nicht der Fall. Wir haben das auch systematisch auch bei unserem Deutschen Kulturförderpreis, den wir als Kulturkreis einmal im Jahr vergeben, gesehen. Die wenigsten Projekte haben Erfolg, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein Anwalt oder so in seinen Büros Bilder ausstellt. Das ist langweilig. Oder wenn ein Energieunternehmen zum Thema Strom irgendwas macht. Oder wir sehen allenthalben, dass viele, viele Institutionen Kultur fördern auf Gebieten, wo sie überhaupt keine Ahnung eigentlich haben und das, was überhaupt nicht mit dem Geschäftszweck in Einklang steht. Nehmen Sie zum Beispiel die Siemens AG, hat ein hervorragendes Projekt gemacht, das Thema Into. Da werden im Grunde Hauptstädte werden von Komponisten bereist und die wiederum müssen diese Stadt in Klangbilder, in Kompositionen umsetzen. Soweit ich weiß, hat die Firma Siemens mit solchen Dingen nichts zu tun. Insofern fand ich das schon sehr bemerkenswert, dass das mit einem erheblichen Engagement dort betrieben wird. Und das ist eben die große Erfahrung und die Message, die ich auch heute loswerden möchte. Selbst wenn Sie den Eindruck haben, jetzt als Kulturschaffende, ja, da hat ja Siemens oder ich könnte jedes andere Unternehmen nennen, überhaupt nichts mit zu tun. Es lohnt sich trotzdem mal, auf die zuzugehen und zu fragen. Und wenn man nur die richtige Sprache spricht und vielleicht auch die Kraft hat, neue Ideen gemeinsam zu entzünden.
Eben als es um den Punkt ging, ach, man braucht ja vielleicht gar nicht so viel übers Geld nachzudenken, es gibt ja auch andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, ist bei Madeleine Ritter der Finger hochgegangen. Und ich wüsste jetzt gerne, liegt das daran, dass Sie sagen, nee, also wir wollen jetzt nicht den armen Poeten von Spitzweg wieder herhaben, oder wollten Sie etwas zu diesen anderen Formen der Zusammenarbeit sagen?
Ein drittes, also wieder Spitzweg. Gut. Und zwar über die Zeit der Zusammenarbeit. In der Regel, wenn wir von öffentlicher Kulturförderung sprechen, sagen wir ja, die ist eigentlich auf Dauer angelegt, weil ein Opernhaus macht ja nicht nur für ein Jahr auf, sondern soll eigentlich sich auch entwickeln und ein Programm und viele Intendanten überleben. Und in der privaten Kulturförderung ist es sehr oft so, dass es wirklich projektweise geht, also auf eine begrenzte Zeit. Mhm. Und für mich stellt sich die Frage wirklich an meine Mitredner hier, was ist eigentlich die richtige Zeit, in diese Partnerschaft hineinzugehen? Denn wenn ich wirklich, und ich glaube, das wollen also gerade größere Stiftungen, Unternehmen, die jetzt nicht sagen, ich mache ein kleines Preisprogramm und das ist schön oder ich gehe in, mache ein engagiertes kulturelles Bildungsprojekt, sondern ich möchte wirklich gesellschaftlich etwas verändern. Und da sehe ich eine Veränderung auch bei den Stiftungen, dass das gestiegen ist, dieser Wunsch, gesellschaftlich verändernd gestalten zu wirken. Dann heißt das auch, ich kann nicht mal eben kurz reingehen und wieder rausgehen. Was ist Ihre Erfahrung, wie Sie damit umgehen, weil man muss ja auch wieder rausgehen können. Also wir als Tanzplan haben tatsächlich nur 5 Jahre gemacht und wir haben im Sinne der Staffelübergabe wirklich ein ganzes Repertoire an Instrumenten entwickelt, wie auch so eine Staffelübergabe, weil natürlich, wenn wir was Gutes auf den Weg bringen mit, dann möchten wir, dass das als Förderer weitergeht. Und da ist für mich eigentlich eine ganz wesentliche Herausforderung in der Zukunft, wie man diese Partnerschaften gestalten kann. Weil Partnerschaft heißt ja, dass der, der gefördert mitmacht, auch mitzureden hat. Also auch vielleicht die Zeit mitbestimmen kann. Und das ist sehr oft im Bereich der privaten Förderung nicht so. Die ist eigentlich vorgegeben. Oder ist jetzt Frage?
Kann ich so eigentlich nicht bestätigen. Ja. Wie gesagt, also die Erfahrung, die ich in Berlin jetzt gemacht habe, kürzlich, spiegeln auch so ein bisschen die Weiterentwicklung der Unternehmen, glaube ich, wieder. Ja, hat man früher dann doch auch gerne mal ein größeres Sümmchen einfach auf ein Projekt draufgeschmissen und mal geguckt, wie wird's. Ja, so erscheint mir auch auf deren Seite, was jetzt Kultursponsoring betrifft, dann eine Professionalisierung stattgefunden haben, eine Profilierung natürlich, dass auch die Unternehmen sich natürlich sehr genau Gedanken machen, was bringt da eigentlich am meisten, wovon haben wir am meisten. Und meiner Erfahrung nach sind diese Partnerschaften sehr positiv für das Projekt, weil es verbessert werden kann. Es gibt nicht nur mal eine Show, Vorhang auf und dann ist das gelaufen, sondern man kann dann auch, und so wird es auch bei uns am Hause praktiziert, nicht nur das Vorbereiten, sondern das eben auch nachbereiten. Ja? Hab den Eindruck, die Unternehmen sind so ein bisschen locker geworden. Und ich glaube, dass diese Coolness, die ist gut für diese Begegnung der beiden Sphären.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Wie teuer ist uns die Kultur? Folge 2 aus der Zentral- und Landesbibliothek Breitestraße in Berlin, das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit den Berliner Wirtschaftsgesprächen. Also es ist eigentlich jetzt eine Binsenweisheit, dass ich sage, es kommt natürlich sehr stark auf die Art, wie die Menschen miteinander umgehen, an. Da stellt sich natürlich dann sofort wieder auch die Frage, die von Madeleine Ritter angekommen ist, nämlich die Frage nach der Dauer. Denn natürlich kann man sagen, also es gibt so unverbrüchliche Freundschaften und andere wechseln natürlich auch mit den ständigen Funktionen, die da sind.
Also es ist an sich wirklich eine ganz wichtige Frage, die Sie da gestellt haben, finde ich. Ich glaube nur nicht, dass es da auch eine allgemeingültige für jede Situation Antwort gibt. Ich mache mal ein Beispiel. Jetzt sagen wir mal, wir würden sagen, Herr Köhler kriegt für die Berlinische Galerie jetzt für die nächsten 5 Jahre jährlich ein Ausstellungsbudget von 500.000 Euro.
Es ist so. Jetzt Konjunktiv.
Jetzt ist Konjunktiv.
Nicht das nicht jemand, rein, das nicht
jetzt
das
sagen
jemand,
wir mal,
sind
das
alle,
wäre so.
Alle jetzt, Zuhörer sind Zeugen.
Armut ist bei der E.ON
jetzt
keine Bande.
Jetzt sagen wir mal, das wäre so. Jetzt unterstelle ich mal, man hört nach diesen 5 Jahren tatsächlich auf. Was meinen Sie, was da los ist und was für Prügel die E.ON bekäme?
Ja, deswegen können Sie sowas natürlich niemals machen. Das ist klar.
Nein, ich sage, die Sache ist, wenn die Verträge sehr lange laufen, sind dann plötzlich die Gelder so selbstverständlich, dass jeder Rückzug wirklich einem großen Drama und einer Schande und einem so katastrophal bewertet wird. Und dann steht das Unternehmen gleich so schlecht da, dass alles Positive, was man die letzten Jahre gemacht hat, eigentlich sofort zerstört ist. Das muss man nur berücksichtigen bei längeren Laufzeiten. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich für ein Projekt besser, wenn es nicht nur eventbezogen ist oder jetzt für eine Sache, sondern wenn man mittelfristig, langfristig zusammenarbeitet. Das Ganze hat aus meiner Sicht wirklich Vor- und Nachteile. Und es hängt so sehr vom Projekt ab und von den Erwartungshaltungen, die beide Seiten haben. Ich glaube, die muss man ganz klar definieren und aussprechen.
Es gibt ja doch ein paar sehr gute Beispiele für langfristige Partnerschaften, ohne jetzt gleich Public-Private Partnership zu sein. Also was ich zum Beispiel immer ganz toll finde, ist Unilever Project in der Tate Modern, wo wirklich ein Projekt pro Jahr von diesem Unternehmen unterstützt wird. Das ist als solches bekannt, die Leute warten drauf. Ja. Und das ist auch eine Kontinuität, die, glaube ich, von beiden Seiten natürlich nicht nur als Planungssicherheit empfunden wird, sondern auch zu einer Marke geworden ist. Ja? Und ich meine, das ist eigentlich dann schon fast so eine Idealform. Ja. Ich weiß natürlich nicht, was da hinter den Kulissen abgegangen ist oder noch passiert. Keine Ahnung. Ich meine, große, starke Partner, die werden wahrscheinlich auch das ein oder andere Wörtchen miteinander reden über Kommunikation dieses Projektes. Glaube ich schon. Klar. Aber das wäre für mich jetzt mal ein positives Beispiel, wo ich sage, das muss eigentlich schon auch ein bisschen dauern, sowas.
Ja, aber das passiert ja eigentlich auch. Also wenn man ehrlich ist, Einjahresprojekte, das will heute eigentlich keiner mehr machen. Also jedenfalls nicht so aus dem Bauch heraus. Oder da ist das Geld auch schlecht angelegt. Also die meisten Unternehmen, die ich auch kenne und mit denen wir auch zusammenarbeiten, die machen Förderung so von 3 und 5 Jahren in dem Raum. Dann wird das evaluiert, das Ganze. Und dann wird überlegt, ob man das dann vielleicht nochmal weitermacht. Und das ist auch eine sinnvolle Geschichte. Der niederländische Staat zum Beispiel macht das schon seit Jahr und Tag so. Die haben auch
Schmeißaktion, ja, und dann haben sie das ganze System geändert. Aber es hat einen
Vorteil. Sie haben alle Planungssicherheit. Das Problem ist doch, dass Sie als Kulturinstitution immer wieder zum Staat hingehen müssen und sagen, ach, wollen wir es denn nicht weitermachen? Das nervt Sie und das nervt den Beamten dort auf der Gegenseite. Und so verschwenden Sie viel, viel Zeit, um da Folien, PowerPoints und vorzulegen, die Sie viel besser kreativ angelegt hätten, diese Zeit.
Aber das ist jetzt ein Zwischending quasi zwischen einer klassischen institutionalisierten Form von Förderung und dem Spontanen. Und die Frage ist, lassen sich dafür auch wiederum Regeln, Strukturen entwickeln? Sie haben ja auch im Grunde, als Sie mit dem Tanzplan in 9 deutschen Städten angetreten sind, sich ja auch überlegt, wie kann man bestimmten Projekten Dauer geben, aber auch diese Flexibilität?
Das ist genau das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Wir wollten ja wirklich die Situation für den Tanz in Deutschland, für eine ganze Kunstsparte, da wollten wir an vielen Schrauben drehen. Und am Ende sind natürlich ganz viele kleine Projekte rausgekommen, aber die was sich verändert hat, ist die Positionierung der Institution und der Projekte vor Ort im Verhältnis zur Politik. Sie können anders auftreten. In dem Moment, wo man eine neue Partnerschaft entwickelt, kann man auch anders weiter verhandeln und reden. Wir sind zwar als Partner rausgegangen, haben aber im Sinne der Staffelübergabe geguckt, wo können andere mit einsteigen. Das heißt auch die Verantwortlichkeit, wenn ich befristet reingehe, zum Beispiel für 3 bis 5 Jahre und ich selber möchte mich auch verändern. Man muss ja, der Künstler soll sich permanent verändern und innovativ sein und weiterentwickeln, aber ich finde auch ein Förderer sollte dies tun. Also das ist ja partnerschaftlich, heißt ja, wenn der eine, wie es in der richtigen Ehe. Beide wollen ja das Gleiche. Es soll in der Gesellschaft ein Raum für Kunst entstehen und das sind nun mal die Menschen, die das tun und wie kriegt man das hin? Einiges hat sich da schon verändert, sehe ich auf beiden Seiten, sowohl in der öffentlichen wie in der privaten, aber da müsste sich noch sehr viel ändern, meiner Meinung gerade und nicht nur aus der Situation dann der Krise heraus, aber vielleicht kann man vorher auch schon agieren.
Aber was hat sich denn zum Beispiel in Unternehmen, in Institutionen durch diesen Impuls, der von den Künsten kommt, verändert? Also verändert sich dann irgendwie die Leitungsebene bei E.ON, weil die plötzlich alle ganz anders denken und sozusagen ein anderes Verhältnis zu unterschiedlichen Risikoabschätzungen haben?
Also erstmal sind es ja in dem direkten Kontakt zwischen Wirtschaft und Kultur ja erstmal eine Handvoll von Menschen, die damit intensiv beschäftigt sind. Also das heißt, der Großteil wird zumindest aufgefordert, dann das, was aus der kulturellen Einrichtung entsteht, daran teilzunehmen. Das Angebot nehmen nicht 100% an, aber doch eine ganze Reihe zum Glück und immer mehr. Also bei uns würde ich sagen, so 30%? Ja, würde ich sagen, ja.
Richtig.
Das merkt man an Führungen, Previews, Freikarten und so weiter und so fort.
Das ist hoch.
Es ist hoch.
Passiert ja noch viel, viel mehr. Also wenn man mal schaut, wenn sich Mitarbeiter oder auch nicht nur Mitarbeiter im Unternehmen, Menschen intensiv mit solchen Fragen beschäftigt haben. Also wir bieten ja auch für Führungskräfte solche Kunst- und Kulturseminare an. Wir stellen einfach fest, wenn die aus diesen 2 Tagen oder Blog-Seminaren rausgehen, das sind teilweise andere Menschen geworden. Ich will das jetzt zwar nicht übertreiben, aber es ist doch so, dieses Anderswerden, das zeigt sich dadurch, dass sie einfach mal ihr Gehirn durchgelüftet haben. Und das ist das Entscheidende. Wenn ein Mitarbeiter im Unternehmen einfach nicht mehr in der Lage ist, zu abstrahieren, auch andere Wahrnehmungen zu bekommen, dann ist die Kreativität natürlich weg.
Jein. Also klar, ich erkenne bei der Reaktion von vielen Kollegen von mir am meisten Emotionen, am meisten richtig dabei sind die Leute, wenn sie selber agieren. Die Kunstworkshops, die wir anbieten, die laufen super gut. Auch die Galerieführung, weil sie selber sich überlegen, eventuell auch zu kaufen. Das heißt, da sind sie stärker involviert, als wenn sie nur in Anführungsstrichen durch eine Ausstellung in einem Museum geführt werden. Da ist die Einbindung noch stärker.
Der Choreograf Jonathan Boris, der sagte, der Tanz ist eigentlich die Prämisse für den Tanzplan gewesen. Der Tanz hat ein Problem. Es ist wesentlich vergnüglicher, selber zu tanzen, als anderen dabei zuzusehen.
Absolut.
So, das heißt, wir sprechen von der Erfahrung von Kunst. Ja. Und das ist eigentlich das, was Bildung ist. Und ich glaube, da hat auch eine Veränderung, zum Beispiel bei der Kulturstiftung des Bundes, die hat ganz große Initiativen in dem Bereich unternommen, mit jedem Kind ein Instrument oder jetzt mit den Kulturagenten zusammen mit einer weiteren wirklich privaten Stiftung, der Mercator Stiftung. Jeder gibt 10 Millionen Euro, um in 150 Schulen in 5 Bundesländern Kulturagenten auf 3 Jahre einzusetzen, dass sie dort eine Verbindung schaffen, eine ganz konkrete Partnerschaften vor Ort mit der lokalen Tanzkompanie oder mit einem Museum. Das sind massive Maßnahmen, wo es genau darum geht, diese Erfahrung zu ermöglichen. Und da sehe ich einen deutlichen Wandel auch bei den privaten Förderern, dass das wesentlich stärker in den Blick gekommen ist.
Nehmen Sie mal ein einfaches Beispiel, wenn Sie mit einer Führungskraft einen Dirigie-Workshop machen und sagen, jetzt stell dich mal hin, versuch mal zu dirigieren. Der macht erstmal Folgendes, der dirigiert die Musik, die dort gespielt wird, nach. Aber genau das macht ein Dirigent nicht. Er dirigiert vor und zeigt, wie es gemacht werden soll. Und ich hoffe sehr,
den einen oder anderen Dirigenten, der sich auch von seinem Orchester führen lässt.
Aber das gibt es auch. Aber ich hoffe jedenfalls, dass in den Konzernen anders läuft, dass tatsächlich der entscheiden soll, auch wirklich entscheidet.
Sie haben hier zwei Mikrofone im Raum gesehen. Sie können gerne an eines der beiden treten, wenn Sie mit uns ins Gespräch kommen wollen.
Ich habe zwei Fragen, und zwar einmal an Frau von Posadowski und Herrn Frucht. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Projekte aus, die Sie begleiten? Und ich habe noch eine zweite Frage an Herrn Köhler. Wir haben bis jetzt mehr so im Theoretischen gesprochen, aber welche konkreten Projekte macht jetzt die Berlinische Galerie in diesem Bereich? Weiß ich nicht, kann man als Unternehmen bei Ihnen Arbeiten ausleihen und die bei sich aufhängen?
Ich bin zuerst, ne? Mit der Auswahl bei den vielen Anfragen. Das ist in der Tat von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, weil die interne Finanzierung von Kulturprojekten ist unterschiedlich. Manche haben Stiftungen und haben jährlich Dividenden aus der Stiftung, die dann ausgeschüttet werden. Andere haben jährlich feste Budgets. Das haben wir zum Beispiel nicht. Bei uns gibt es kein festes Budget, sondern es wird wirklich jedes Projekt einzeln budgetiert. Und wir haben zwei Schwerpunkte. Also es ist schon wichtig, dass ein Unternehmen auch gewisse Leitplanken hat und eine Strategie. Bei uns hat die sich über viele, viele Jahre entwickelt. Auch bevor E.ON existierte, schon bei den Vorgängergesellschaften, spielte die bildende Kunst eine maßgebliche Rolle. Und die hat sich auch weiterentwickelt in das Unternehmen E.ON hinein. Das heißt, die Förderung von großen Kunstausstellungen im Bereich bildende Kunst ist ein Schwerpunkt von E.ON in Kooperation mit einigen ausgewählten Museen. Das ist einfach bei uns ein wichtiger Punkt. Da geht auch dann der Großteil des finanziellen Volumens rein. Und der zweite Schwerpunkt ist die Musik.
Ich kann das nur durch zwei Zahlen ergänzen. Also die Förderbereiche, die offenbar in den Unternehmen sich am besten darstellen, sind zu 71% die Musik, mit 59% die bildende Kunst und 48% das Theater. Also die Literatur hat es erfahrungsgemäß etwas schwieriger und die kulturelle Bildung und die soziokulturellen Zentren haben es noch schwieriger. Das ist so ein Erfahrungswert, den wir mal in einer Studie ermittelt haben. Ob das jetzt gut ist oder nicht, müssen andere beurteilen. Tatsache ist, dass ein Unternehmen mit der Musik und mit der Kunst im operativen Geschäft wahrscheinlich am meisten anfangen kann.
Und jetzt Thomas Köhler zur Frage, was kann ich eigentlich bei Ihnen alles unter den Arm mitnehmen?
Also zunächst gab es an der Berlinischen Galerie schon überholungsbedürftige Sponsoring-Modelle und das waren ja teilweise aus früheren Jahrzehnten datierende Preise mit dem Fördergedanken, ne, der eben den Künstler fördert, gar nicht mal so sehr an die Institution gedacht hat. Und ich glaube, da sind wir eben einen Schritt weitergegangen, indem wir mit unseren beiden Dauerpartnern, ich habe die Namen eben schon erwähnt, Vattenfall und GASAG, etwas entwickelt haben, was A von Dauer ist und B zu einem Projekt geworden ist, an dem beide Seiten ihren Anteil haben. Ja, also das wäre erstmal eine Sache, finde ich, die ich so noch nicht kennengelernt habe tatsächlich. Also das waren oft immer so additive Konzepte eher, so nach dem Motto, wir bringen das Geld, ihr macht das Konzept. Ansonsten ist es natürlich auch so, das möchte ich betonen, dass es nicht nur Kooperationen gibt, so aktionistischerseits, die sich nur auf Ausstellungen beziehen, überhaupt nicht. Es gibt sehr viel Bildungssponsoring. Teilweise engagieren sich die genannten Unternehmen und auch andere sehr stark eben just in diesem Feld, ja, was ja immer noch ein großes Problem hat, überhaupt in der Presse wahrgenommen zu werden, wie ja überhaupt das gesamte Sponsoring, finde ich, immer noch ein mediales Problem ist. Ne? Da wird praktisch kaum einer mal erwähnt.
Also heute Abend lassen wir...
Das nächste Mal, wenn ich die Rechnung kriege von Vattenfall und GASAG, die kriege ich nämlich ja jeden Monat, dann werde ich auf jeden Fall an die Berlinische Galerie denken.
Dankeschön, das ist gut und das ist mir natürlich auch sehr lieb. Also wie dem auch sei, wir haben auch schon Kunstwerke ausgeliehen, aber der komplette Dienstleistungssektor, das ist nicht unser Kerngeschäft. Das belastet das Haus zu sehr. Ja, ich habe das mal versucht, Art Consulting, aber das hat da nichts mit Sponsoring zu tun. Das ist eine ganz stinknormale Dienstleistung, für die der entsprechende Partner eine Rechnung bekommt. Und es zieht sehr viel mehr nach sich, als wir das jetzt so locker ahnen, so nach dem Motto, eure Keller sind doch voll, da kann man doch mal was gegen Geld entleihen. Die Realität ist tatsächlich eine andere. Also unser Kerngeschäft ist Ausstellen, Vermitteln und Bilden. Und auf diese drei Komplexe will ich das eigentlich auch gerne konzentriert wissen. Aber da, wie gesagt, ist ja das Spektrum offen.
Wer möchte, bitte.
Mein Name ist Eleonore Straube, ich bin Kulturschaffende und ich bin der Meinung, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, welchen Wert die Kunst liefert. Also nicht, wie viel kostet sie uns, sondern welchen Wert die Kunst liefert. Und ich bin der Meinung, dass die großen Konzerne oder auch sonstige Unternehmen die Kunst nicht sponsern, weil sie sie schön finden, sondern weil sie einen Mehrwert fürs Unternehmen bietet. Und wenn zum Beispiel Veranstaltungen gesponsert werden, die über mehrere Städte gehen, dann hat man sozusagen bei den Eröffnungen die Möglichkeit, mit dem Bürgermeister, manchmal sogar bis hoch in die obersten politischen Gremien Kontakt aufzunehmen, neue Strategien zu entwickeln. Im Grunde genommen ist die Sache auch ein bisschen umgedreht zu betrachten. Also nicht die Künstler sind die Bittsteller, sondern die Unternehmen sind die Bittsteller, dass sie sozusagen über dieses Medium neue Geschäftsfelder öffnen können. Und daher ist es eigentlich nichts mehr als richtig, dass dafür bezahlt wird, wie für jede andere Dienstleistung auch.
Also über den Eigennutz der Unternehmen haben wir wenig gesprochen.
Ja, wir haben ja auch hier vom Kulturkreis im BDI diese Untersuchung gemacht, auch nach den Zielen. Warum fördern Unternehmen überhaupt im kulturellen Bereich und engagieren sich dort? Und die Antwort, die am häufigsten gegeben wird, und die würde ich auch aus der Sicht von E.ON unterstützen, ist ein gesellschaftliches Engagement am Standort. Da ist der Begriff ja in den letzten Jahren ja sehr gewachsen. Inzwischen kennt man ihn Corporate Citizenship, dass ein Unternehmen eben auch ein Bürger ist, auch wenn es kein Mensch ist, sondern eine Institution. Und so hat eine Institution auch eine Verantwortung im sozialen, im gesellschaftlichen Bereich, gerade dort, wo es viele Leute beschäftigt. Was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, ist die Mitarbeitermotivation, Mitarbeitereinbindung, die Stärkung der Identifikation des Mitarbeiters mit dem Unternehmen. Und da ist eben auch sehr viel Potenzial da.
Aber es ist nicht so, dass wir sagen, gut, im Kerngeschäft kriselt es oder man steht in der Kritik oder man steht im politischen Streit, dann unterstützt man eine Zauberflöte und prompt ist das Unternehmen, steht wieder dicke da. Das funktioniert ja so nicht, wenn man sozusagen...
Wenn das funktioniert, dann rufen Sie mich bitte nochmal an.
Ja, gut, E.ON hat in diesen Tagen ohnehin, was sozusagen den politischen Streit angeht, ja einiges mitzuschultern. Für die, die es nicht wissen, 6 der 17 Kernkraftwerke in Deutschland werden von E.ON betrieben. Also wenn man da sagen
würde... Wir haben uns heute geeinigt, dass wir nicht über Energiepolitik sprechen.
Das ist richtig. Ich wollte nur sagen, wenn man dann sagt, also eine Zauberflötenproduktion hebt die ganzen Problematik wieder auf, das wäre ja dann relativ einfach.
Das ist ja dann schon eher unser Vertrag.
Das war das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit den Berliner Wirtschaftsgesprächen aus dem Berlinsaal der ZLB Breite Straße in Berlin. Ich sagte es, zwischen Schlossbracher Hochschule für Musik und dem BDI. Wie teuer ist uns die Kultur? Ich bedanke mich recht herzlich bei Stefan Frucht, dem Geschäftsführer des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI, bei Thomas Köhler, dem Leiter der Berlinischen Galerie, dem Landesmuseum für moderne Kunst, Fotografie und Architektur, bei Dorothee von Posadowski, Leiterin Kulturkommunikation, Kultursponsoring der E.ON AG Düsseldorf. Jetzt haben wir doch nicht über das Komma zwischen Kulturkommunikation und Sponsoring gesprochen.
Das ist mir auch
gesprochen.
Ganz neu, insofern sollten wir da gar nicht drüber sprechen.
Gut, vielleicht sollte sich da mal ein Künstlerprojekt sich drum kümmern. Und bei Madeleine Ritter, die Projektleiterin Tanzbahn Deutschland. Danke und danke für die Aufmerksamkeit. Danke.
Danke Ihnen.